In der heutigen Folge haben wir mal tief in unser Instagram-Postfach gegriffen, denn wir werben ja immer dafür, schickt uns gerne eure Fragen oder schickt uns gerne auch Themenideen. Und da hat uns der Daniele geschrieben, der auch fleißig unseren Podcast hört und hat wirklich eine ganz, ganz interessante Frage aufgeworfen, Alex. Der wollte nämlich mal wissen, ist eine Kalorie wirklich immer gleich eine Kalorie? Also welche Unterschiede gibt's da? Und hat uns einfach mal gefragt, habt ihr nicht Lust, darüber mal eine Folge zu machen? Weil bei ihm sind da auch oft so Fragezeichen einfach, wie man so eine Kalorie im Alltag zu bewerten hat.
Ja, Thorsten, super spannendes und interessantes Thema. Denn das war ja auch genau in seiner Nachricht der Fall, dass er gefragt hat, hey, ob ich jetzt was Gesundes esse mit 500 Kalorien oder was Ungesundes mit 500 Kalorien, das muss doch irgendwie einen Unterschied haben. Aber natürlich ist es rein rechnerisch erstmal dasselbe. Also ich kann total verstehen, dass man da ein bisschen erstmal aufgeschmissen ist in diesem Dschungel von Ernährungsmythen. Deshalb finde ich super spannend, dass wir uns das Thema gleich mal genauer anschauen.
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit einem Thema unserer Hörerinnen und Hörer. In diesem Fall vom Daniele. Ist eine Kalorie wirklich eine Kalorie? Ja, und das wollen wir uns jetzt mal so ein bisschen genauer anschauen. Also, welche Unterschiede gibt es da? Gibt es gute und schlechte Kalorien? Letztendlich, Alex, geht es ja darum, ja, den Unterschied zwischen der Nährstoffqualität und auch den reinen Kalorienwerten zu erklären.
Ja, Thorsten, erstmal vorab. Erstmal eine richtig billige Frage. Aber weißt du denn, was eine Kalorie ist?
Ja, das ist dieser, der Brennwert, ne? Also der Nährstoffbrennwert, den gewisse Lebensmittel mit sich bringen.
Genau, weil ja ganz viele Leute immer so sagen, so nach dem Motto, da brennt ja irgendwas. Es ist ja auch in Anführungsstrichen eine Form von Brennwert. Aber an sich ist es definiert, dass eine Kilokalorie 1 Liter Wasser um 1 Grad Celsius erhöht. Das ist offiziell eine Kilokalorie. Also nur mal für all die Nerds da draußen, die gerne das mal wissen wollten. Das ist es eigentlich wirklich. Bedeutet also irgendeine Form von, nennen wir es jetzt vielleicht mal Brennwert, aber letztendlich, um es mal ganz einfach auszudrücken, eine Form von Energie, die ich meinem Körper zuführe. Und das, was du gerade eben schon angesprochen hast, Thorsten, ist erstmal ja ganz wichtig zu verstehen, weil es da nämlich gewisse Aspekte gibt, die du ja gerade eben schon mit eingeworfen hast. Das heißt, einmal ist ein ganz wichtiger Aspekt der thermische Effekt. Hast du davon schon mal was gehört?
Der thermische Effekt, das hat natürlich in jedem Fall mit Wärme zu tun, auf jeden Fall. Mhm. Und ich würde jetzt mal sagen, also wenn wir, man kennt das ja, oder ich kenne das ja, wenn ich jetzt gerade mal so an mich selber denke, wenn man jetzt wenig gegessen hat oder so, dann ist einem ja auch schon mal so ein bisschen kalt. Und dann isst man was, dann futtert man was und dann kommt der Körper wieder so ein bisschen auf Temperatur. Das würde ich jetzt mal mit dem thermischen Effekt in Bezug auf Kalorien in Verbindung bringen.
In einem gewissen Rahmen definitiv, weil das ja schon mal bedeutet, hey, der Körper kommt in Wallung, da passiert etwas. Es gibt aber auch quasi einen direkten thermischen Effekt von Lebensmitteln beziehungsweise von Makronährstoffen. Das heißt, du könntest jetzt ja etwas essen, was 500 Kalorien hat und da ist dann ein gewisser Anteil an Fetten drin, ein gewisser Anteil an Kohlenhydraten und an Eiweißen. Und das macht nämlich jetzt einen riesengroßen Unterschied und auf den möchte ich gerne nämlich als erstes eingehen, weil wenn du Fette hast und du isst meinetwegen 100 Kalorien aus Fetten, kommen davon so circa 98-99% im Körper an. Denn es gibt einen sogenannten thermischen Effekt. Das bedeutet, das, was passiert an Energieverlust, nur um das jeweilige Lebensmittel zu verstoffwechseln. Das heißt, von 100 Kalorien Fetten kommt nahezu alles an, weil das kann der Körper sehr leicht verstoffwechseln. Bei Kohlenhydraten wird schon ein bisschen was abgezogen, so 5-10%. Also wenn ich 100 Kalorien aus dem Bereich der Kohlenhydrate esse, kommen davon nur so circa 90-95 an. Klingt erstmal nicht viel, macht aber schon einen kleinen Unterschied. Aber bei Eiweiß ist es ein riesengroßer Unterschied. Denn da können bis zu 30% der aufgenommenen Kalorien direkt in diesen thermischen Effekt fließen. Weil der Körper halt mit Eiweiß sehr, sehr viel machen muss. Der muss das erstmal umbauen, der muss das nutzbar machen. Das ist halt nicht so wie Fette. Rein und einlagern, so nach dem Motto. Bedeutet, wenn ich überlege, ich esse 100 Kalorien aus dem Bereich des Eiweißes und davon kommen nur 70% an, ist das natürlich ein riesengroßer Unterschied, weil ich dann ja automatisch 30% gespart habe. Also das ist schon mal ein riesengroßer Unterschied, den man sich unbedingt mal bewusst machen muss. Und ein zweiter Aspekt, der vielleicht auch noch ganz wichtig ist, ist der Verarbeitungsgrad. Und das ist nämlich genau das, was der Daniele gefragt hat. Es macht nämlich einen riesengroßen Unterschied, ob ich dieses Ultra-Processed Food, was wir ja neulich besprochen haben, Thorsten, du erinnerst dich, ob wir nur das essen oder ob wir uns dann super gesund ernähren. Denn ich habe mir mal da eine ganz spannende Studie rausgesucht und habe mir das einfach mal ausgetestet. Das heißt, man hat zwei Gruppen gemacht und die durften exakt, wirklich exakt dieselben Kalorienanzahl essen, bezogen auf ihr Körpergewicht, auf ihre Aktivität. Also es wurde genau für die Person ausgemessen. Und dann hat die eine Gruppe wirklich das komplett verarbeitete Mistzeug gegessen und die anderen haben sich super gesund und sehr eiweißlastig ernährt. Und wirklich die Truppe, die die extrem verarbeiteten Lebensmittel gegessen haben, haben in diesen 4 Wochen 1 Kilogramm Fett zugenommen. Und die andere Gruppe hat 300 Gramm im Schnitt abgenommen. Und das bei derselben Kalorienanzahl. Also, eine Kalorie ist nicht immer eine Kalorie.
Tja, definitiv. Sehr, sehr spannend. Und ich denke, so jeder hat so gerade mal so vor Augen, nach welcher Nahrungsaufnahme er sich besser oder schlechter gefühlt hat. Wir haben ja schon ganz oft hier im Podcast besprochen, wie sich so unterschiedliche Kalorienquellen auf unseren Stoffwechsel, auf die Sättigung, ganz, ganz wichtig, und natürlich auf die Gesundheit auswirken. Jetzt nehmen wir doch mal einfach ein ganz billiges Beispiel. Was passiert denn in meinem Körper, Alex, wenn ich jetzt 200 Kalorien aus einer Avocado esse, super gesund? Und was, wenn ich dieselbe Menge aus Gummibärchen zu mir nehme?
Okay, gut, das ist jetzt schon ein krasser Vergleich, aber na gut, sind sehr weit voneinander entfernt. Aber okay, ich glaube, das, was man sich erstmal überlegen muss, ist, ich habe eine kurzfristige Reaktion des Körpers und ja eine langfristige. Wir betrachten jetzt erstmal die kurzfristige, das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Das heißt, wenn ich jetzt meine Avocado da wegsnacke, ja, 200 Kalorien ist vielleicht so eine halbe Avocado, je nachdem wie groß die ist, oder eine sehr kleine Avocado vielleicht, dann hat die natürlich erstmal sehr viel Fett. Also bestimmt so 15, 16 Gramm Fett. Sind natürlich schön ungesättigte Fettsäuren. Dann habe ich ein paar Ballaststoffe, das ist auch sehr gut, bestimmt 6, 7 Gramm Ballaststoffe. Ein bisschen Eiweiß, ein bisschen Zucker, aber ganz ehrlich, das können wir eigentlich relativ gut vernachlässigen, weil da ist nicht so wirklich viel drin. Also hauptsächlich Fette und Ballaststoffe bei der Avocado. Wenn du jetzt die Gummibärchen wegsnackst, ja, das sind vielleicht, das ist ja purer Zucker, also 200 Kalorien müssten so circa 45, 50 Gramm sein. 55 Gramm plus minus. Sind davon circa 45 Gramm Zucker. Also das ist so 80-90%. Also hauptsächlich Glucose, Fructose, ne? Fett ist da natürlich nicht drin, steht leider ja auch viel zu oft auf dieser Verpackung. Fettfrei. Gut, ist jetzt auch ein Qualitätskriterium. Ganz, ganz bisschen Eiweiß, ist aber meistens die Gelatine, die da drin ist, keine Ballaststoffe. Ja, was macht das natürlich? Logischerweise ballert den Blutzuckerspiegel ab nach oben. Aber das ist vielleicht auch der Punkt, Thorsten. Kennst du diesen Effekt, dass du nach einer süßen Mahlzeit schnell wieder Hunger hattest?
Ja, definitiv. Also ich habe das oft gehabt, erlebt. Momentan trete ich da wirklich auf die Bremse, auch weil ich einfach genau diese negativen Auswirkungen, glaube ich, in den letzten Wochen zu stark oder zu oft gemerkt habe. Dieses zwischendurch mal snacken oder diesen Stress haben, mal kurz anhalten unterwegs, in die Tanke irgendwas Süßes holen oder den schnellen Snack an der Imbissbude. Dann ballert man sich den rein und denkt, boah, das schmeckt so geil. Aber dann kurze Zeit später, dann A, kommt das schlechte Gewissen und kurz danach der nächste Hunger.
Ja, und das ist ja eben genau jetzt der Aspekt, der jetzt neben dem kurzfristigen zum langfristigen übergeht. Das heißt, wenn du jetzt Gedanken machst, was passiert langfristig, wenn ich immer die, meinetwegen Zuckerladung durch die Gummibärchen snacke, anstatt die Avocado oder welches gesunde Lebensmittel ich da jetzt auch immer ranführen würde. Du hast natürlich, und das ist das riesengroße Problem, was ist das hauptsächliche Problem, wenn ich irgendwie abnehmen möchte? Bei einer Diät werde ich nicht satt. Und das ist leider das riesengroße Problem. Warum wollen die Leute mehr essen? Weil sie zu wenig gegessen haben oder leider zu viel Schrott und deshalb zu wenig sozusagen dem Körper Gutes zugeführt haben. Und deshalb haben sie Hunger. Weil logischerweise snacke ich meine Gummibärchen weg, steigere ich meinen Heißhunger, weil der hohe Zuckeranteil natürlich einmal den Blutzuckerspiegel nach oben rasen lässt, dann fällt er wieder runter. Fructose kann natürlich auch sehr schön zu einer Fettleber beitragen, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Und das ganze Insulin, was mein Körper da rausballert, hat dann natürlich einen riesigen Auftrag. Wohingegen die wunderschöne Avocado, natürlich hat die ein paar mehr Fette, aber ich habe ein wesentlich geringeres Risiko für so eine Insulinresistenz, das haben wir ja schon ganz oft besprochen, also wesentlich weniger Stress für meine kleine Bauchspeicheldrüse. Dann tue ich noch was für meine Darmgesundheit durch die Ballaststoffe. Und was noch ein ganz wichtiger Aspekt ist, es gibt so ein wunderschönes Hormon, GLP-1, braucht jetzt nicht jeder kennen, aber das wird freigesetzt, weil es nämlich den Appetit zügelt. Und das habe ich nämlich durch diese Fette, durch diese gesunden Ballaststoffe, dadurch werden nämlich solche Stoffe im Körper freigesetzt. Und man hat nämlich ungefähr so eine Sättigungsdauer, wenn du das jetzt vergleichen würdest, von der Avocado zu den Gummibärchen, ich würde sagen, Lockerfaktor 4 bis 5. Das heißt, die Gummibärchen, die sich 30, 40 Minuten satt machen, hast du bei der Avocado vielleicht 2,5, 3 Stunden. Und das macht natürlich den riesengroßen Unterschied, weil das ist ja das Problem in der Diät, dass du dann sagst, ich habe schon wieder Hunger. Und das ist halt dann schwer, wenn du Kalorien gegen Kalorien tauscht sozusagen.
Ja, da macht die gesunde Avocado auf jeden Fall länger satt, weil der Körper natürlich viel länger damit beschäftigt ist. Jetzt ist es ja immer so ein Diskussionsthema bei Kalorien generell. Also ich denke jetzt so an das schöne Frühlingswetter, was wir in den letzten Tagen hatten. Die Eisdielen waren wieder voll und ich saß auch mit ein paar Leuten am Tisch und dann sagte eine Dame so, ach, ein Eis wäre schön, aber ich muss es nur angucken, dann nehme ich schon zu. Während die andere dann sagte, ach, ich kann so viel Eis essen und Schokolade macht mir überhaupt nichts, ich nehme kein Gramm zu. Aber es gibt ja wirklich dieses Phänomen, dass Menschen mit der gleichen Kalorienzufuhr trotzdem unterschiedlich zunehmen oder abnehmen. Wie lässt sich das erklären?
Ja, das ist ja auch ein ganz spannender Aspekt. Ich glaube, jeder von uns kennt diesen Typen, Max Mustermann, so nach dem Motto, der kann essen, was er will und der nimmt nicht zu. Und einige schauen ganz neidisch darauf, wie der jeden Tag sein Eis schlägt und sind dann beleidigt und selber gucken sie halt, wie gesagt, das Eis vielleicht nur an und haben schon automatisch den Knopf aufgemacht in der Hose, weil sie merken, das passt nicht mehr. Thorsten, was schätzt du denn, woran das liegt, dass es Leute gibt, die wirklich essen können, was sie wollen? Was meinst du, was bei denen anders ist?
Also ich glaube erstmal, dass der Stoffwechsel unterschiedlich arbeitet, denn das hängt ja einfach auch so ein bisschen mit dem Lebensstil zusammen, wie gut mein Stoffwechsel funktioniert. Ja, und ich glaube auch, dass bei den Damen auch der Hormonhaushalt eine Riesenrolle spielt. Bei den Männern wahrscheinlich auch, aber vielleicht bei den Damen ein bisschen mehr.
Ja, oh, sehr gut. Top, das sind so zwei der wichtigsten Stichpunkte, also ganz großes Tennis. Ja, also erstmal auf jeden Fall der Stoffwechsel. Stoffwechsel hängt natürlich davon ab, wie einmal dein Lebensstil ist, aber auch womit du ausgestattet bist. Also erstmal ganz banal Genetik. Logischerweise gibt es Leute, die haben einen etwas breiteren Körperbau, sind automatisch ein bisschen muskulöser als andere. Männer haben automatisch natürlich auch nochmal ein bisschen mehr Muskelmasse als Frauen. Heißt logischerweise, umso mehr Muskelmasse ich habe, umso höher ist mein Grundumsatz. Also einfaches Beispiel. Ungefähr 1 Kilogramm Muskeln verbrennt am Tag 13, 14, 15 Kalorien. 1 Kilogramm Fett nur ca. 4 Kalorien. Also das ist ein sehr geringer Energiesparmodus, um das schon mal miteinander gleichzusetzen. Dann natürlich das Alter kommt auch noch mit dazu. Wenn ich nichts tue, ne, immer unter der Voraussetzung Otto Normalo, der sich nicht körperlich irgendwie großartig betätigt, jedes Jahr verliere ich ja 1% meiner Muskelmasse. Das heißt, umso älter ich werde, umso weniger dürfte ich theoretisch essen, um mein Gewicht zu erhalten. Das heißt, das geht natürlich damit einher. Und dann hängt es auch nochmal von deinem Lebensstil ab. Das heißt, diese ganzen Kalorien, die du verbrauchst durch körperliche Aktivität, gerade diese NEAT-Kalorien, vielleicht sagt das einigen von euch noch was, diese Non-Exercise-Activity, wovon ich ein riesengroßer Freund bin, das klassische Gehen, das Stehen, ich nehme die Treppe anstatt den Aufzug, das sind natürlich alles so klassische Stoffwechselaspekte. Und der zweite wichtige Aspekt, so Thema Stresshormone, ne? Kennst du ja auch noch, so Cortisol. Das ist so ein Klassiker. Das heißt, wir haben ganz viele Hormone im Körper, die halt damit einhergehen, was in unserem Körper passiert. Deshalb zum Beispiel Cortisol. Wenn ich chronischen Stress habe, ne, wird Cortisol freigesetzt, fördert halt ganz stark diese Bauchfetteinlagerung, dieses viszerale Fett. Dann Unterfunktion der Schilddrüse, verlangsamt auch den Stoffwechsel. Dann, was auch super wichtig ist, was ganz viele leider extrem unterschätzen, wie ich durch meine Ernährung meine Sättigungshormone, also sowas wie Leptin zum Beispiel, auch wirklich in die Wirkung bringe. Denn man weiß mittlerweile, bei Übergewicht kann diese Form von Leptinresistenz entstehen. Das heißt, der Körper registriert gar nicht mehr so wirklich ein Sättigungsgefühl und sagt, komm, gib mir mehr. Und dann natürlich Insulinresistenz. Das heißt, wenn ich sehr hohe Insulinwerte habe, fördere ich natürlich meine Fettspeicherung. Und Personen mit Insulinresistenz nehmen ungefähr Faktor 2 so viel Körperfett zu, bei der gleichen Kalorienmenge wie eine Kontrollgruppe. Das heißt, ich sag's mal so, wenn du deinen Lebensstil zum Negativen veränderst, musst du immer mehr machen, um auch letztendlich diesen Turnaround zu schaffen, weil der Lebensstil dafür sorgt, dass du immer mehr ungünstige Faktoren in dein Leben quasi mit einbaust.
Ich würde noch mal ganz gerne auf die Makronährstoffe zurückkommen. Alex, wir hatten ja eben schon mal kurz das Beispiel Avocado versus Gummibärchen. Also lass uns noch mal so gezielt auf Kohlenhydrate, Fette und vor allen Dingen auf die Proteine gucken. Denn am Wochenende hatte ich so ein kleines Aha-Erlebnis. Ich habe mir am Sonntag so ein richtig schönes Rührei gemacht. Also viel Protein, ein bisschen gesundes Öl dran und ich war wirklich pupensatt bis zum Mittagessen. Ich hatte wirklich überhaupt keine Probleme, meine 4- bis 5-stündige Essenspause einzuhalten, weil ich wirklich keine Lust auf irgendwas anderes hatte. Dazu hatte ich noch ein schönes Vollkornbrot, zwei so Schnitten Vollkornbrot oder so. Also viel Proteine hat mich mega satt gemacht. Also ist das im Grunde der Weg, ja? Also das sind die Kalorien, die wir eigentlich viel, viel mehr in unseren Alltag einbauen sollten.
Morgens Proteine ist wirklich der Gamechanger, muss man einfach mal sagen. Weil Eiweiß, Proteine, das ist einfach der Sättigungs-Champion, um mir mal so einen Begriff zu geben. Weil sie zum einen die Sättigungshormone steigern, also dieses GLP, was ich gerade eben schon mal erwähnt hatte, das signalisiert nämlich dem Gehirn, dass wir satt sind. Dann gibt es noch so ein Peptid, YY, hat so einen lustigen Namen, das reduziert dein Hungerempfinden, also es sorgt halt für sehr, sehr viel. Dann senkt es dein Ghrelin, also dein Hungerhormon. Auch sehr, sehr wichtig, denn gerade nach proteinreichen Mahlzeiten bleibt dieses Ghrelin sehr viel länger niedrig als nach Kohlenhydraten oder fettreichen Mahlzeiten. Und da Eiweiß relativ langsam verdaut wird, hast du auch eine langsame Magenentleerung. Man hat das nämlich mal getestet, gerade bei Leuten, die morgens frühstücken. Wenn die ihre Proteinzufuhr erhöht haben beim Frühstück, haben die im Laufe des Tages bei demselben Sättigungsgefühl, das heißt, sie haben einfach nur Kreuzchen gemacht, ob sie sich satt fühlen, im Schnitt 380 Kalorien an dem Tag weniger gegessen. Nur weil sie morgens sehr proteinlastig gefrühstückt haben. Sie haben immer gesagt, okay, ich fühle mich satt am Ende des Tages und haben ihre Kalorien währenddessen getrackt. Und die haben unglaubliche in 12 Wochen knapp 4 Kilo Gewicht verloren. Aber hatten immer gesagt, hey, ich fühle mich satt, ich habe auf nichts verzichtet, es war alles vollkommen okay. Und deshalb glaube ich, ist das ein riesengroßer Mehreffekt. Und auf der anderen Seite, Thorsten, kennst du bestimmt den umgekehrten Effekt. Hast du mal morgens gestartet mit was richtig Süßem, also mit dem süßen Brötchen oder ähnlichem?
Ja, das gab's auch. Also dann, wenn es wirklich mal schnell gehen musste und ich schnell ins Auto und los musste, dann war es mal das Croissant oder dann war es mal irgendwie die Butterbrezen. Wobei, die geht noch, aber so das süße Croissant oder so, das ist schon ein bisschen schwierig. Also das ist dann natürlich, man hat was im Bauch erstmal, aber es ist natürlich, es verpufft im Grunde wie Luft. Also es sättigt natürlich in keiner Weise und ja, also ich glaube, das merkt man auch ganz schnell, dass also das nicht des Rätsels Lösung ist, wenn man irgendwie jetzt vollwertig in den Tag starten möchte.
Ja, definitiv. Und das ist es halt, weil dann ganz oft kommt ja dieser Effekt, da hat man entweder Heißhunger oder man wird müde. Und das ist halt beides ein bisschen fies, weil man dann natürlich sagt, hey, ich habe jetzt gerade erst den Tag gestartet und dann gehst du um 11 Uhr vielleicht an die kleine Schublade, wo die Süßigkeiten drin sind, weil du sagst, oh, ich brauche jetzt unbedingt Zucker. Und dann denkst du dir, okay, woran liegt das? Einfach nur, weil du schlecht in den Tag gestartet bist. Also wenn es morgens Kohlenhydrate sind, dann müssen die halt wirklich komplex sein. Also Vollkorn, Hülsenfrüchte, ähnliches, damit ich auch das langsam verstoffwechsel, weil es viele Ballaststoffe hat, dann der Blutzuckerspiegel wesentlich stabiler bleibt. Man hat nämlich auch dort einen Test gemacht. Man hat nämlich Lebensmittel morgens genommen mit so richtig einfachen Kohlenhydraten. Also das klassische Weißbrot. Und das führte dazu, dass die Leute im Laufe des Tages 32% mehr gegessen haben an Kalorien. Nur weil sie den Tag so schlecht gestartet haben. Also das heißt, ich sag's mal ganz banal, das proteinreiche Frühstück sorgt automatisch für eine Sättigung über den ganzen Tag hinweg und garantiert eine geringere Kalorienaufnahme bei demselben Sättigungsgefühl.
Mhm. Aber gerade das Kalorienzählen ist ja groß in Mode. War es immer schon, ist es immer noch. Und obwohl man inzwischen weiß, dass 3 gesunde Mahlzeiten gut über den Tag verteilt genauso gut sind oder viel, viel besser sind, als sich jetzt wirklich total dazu malträtieren und nichts zu essen, halten sich doch immer viele Menschen noch genau daran fest, am Kalorienzählen. Bloß nicht mehr als 1500 Kalorien pro Tag. Was würdest du sagen, ist denn so der größte Fehler, den die Menschen machen, wenn sie eben nur Kalorien zählen und, Ausrufezeichen, nicht auf die Qualität des Essens achten?
Thorsten, hast du schon mal nur Kalorien gezählt? Also jetzt mal einfach nur ausgerechnet sozusagen?
Nee, eigentlich nicht, weil mir eigentlich schon immer klar war, dass ich satt werden möchte. Also, weil ich musste ja irgendwie satt werden, ich wollte nicht hungern. Und habe natürlich mich dann so ein bisschen damit beschäftigt, was ist gut, was kann ich essen? Ja, was wird eben gut verwertet vom Körper, aber so dieses ganz platte nur Kalorien zählen habe ich nicht gemacht. Ich habe lediglich in so einer Ernährungs-App getrackt, was ich gegessen habe, dass ich einfach so ein bisschen mehr lerne über die unterschiedlichen Lebensmittel und irgendwann hatte ich das so verinnerlicht, da brauchte ich auch keine App mehr.
Sehr gut. Das ist eigentlich auch das, was es sein sollte. Also wenn man Kalorien zählt, finde ich das ja vollkommen okay, weil es eher ja eine Form von Lerneffekt sein sollte. Wie so eine Art zu Hause Vokabeln lernen, dass man halt sieht, okay, krass, ich finde zwar Croissants echt lecker, aber ich wusste nicht, dass die so viele Kalorien haben, um mal jetzt ein Beispiel zu nehmen. weil du dann, um deine 2000 Kalorien zu kommen, halt am Tag dann halt 4 Croissants essen dürftest und das wär's dann halt leider. Und dann hast du den Rest des Tages Hunger. Weil das ist ja wirklich der entscheidende Aspekt. Das heißt, für jeden, der abnehmen möchte, geht es ja darum, wie kann ich ja möglichst satt durch den Tag kommen, aber in einem Kaloriendefizit. Das ist ja eigentlich ein Kalorienzählen runtergebrochen. Und das größte Problem, was die meisten Menschen halt leider haben, dass sie sich beim Kalorienzählen sich halt nicht mehr um die Qualität der Lebensmittel kümmern, weil sie halt einfach nur in Kalorien denken und sagen, ja gut, dann ist ja schön, dann habe ich jetzt halt meine 2000 Kalorien nur aus Transfetten generiert, ich bin jetzt ein bisschen böse, und einfachen Weißmehlprodukten, um es mal auf die Spitze zu treiben, im Vergleich zu super gesunden Hülsenfrüchten, Gemüse, Obst und so weiter. Und deshalb würde ich auf jeden Fall einmal darauf achten, oder was halt oft leider der größte Fehler ist, dass viele Leute dann immer noch sagen, ich kann immer noch das Fastfood-Menü essen oder ähnliches, was dann super fettlastig ist oder halt super viele schlechte Fette enthält. Das heißt, erstmal die Nährstoffzusammensetzung würde ich auf jeden Fall darauf achten, dass man sagt, hey, ich habe genügend Eiweiß in meinem Körper. Das würde ich immer unterschreiben. Dann, dass es so wenig wie möglich verarbeitet ist. Denn umso mehr es verarbeitet ist, umso leichter ist es für den Körper zu verstoffwechseln, umso weniger Ballaststoffe sind da natürlich auch drin, umso weniger muss ich kauen. Und ich darf halt auch nicht, und das ist so der dritte größte Fehler, würde ich persönlich sagen, die Auswirkung auf meinen Blutzuckerspiegel unterschätzen. Deshalb sind das so, glaube ich, die Punkte, auf die ich immer achten würde, selbst wenn ich Kalorien zählen würde, mich darauf schon mal ein bisschen zu versteifen, weil sonst kann es schwer werden und ist eigentlich kaum durchhaltbar.
Also ein sehr, sehr spannendes Thema ist eine Kalorie. Wir haben uns sehr über diesen Vorschlag gefreut. Und damit ihr das so ein bisschen auch verinnerlicht noch für euch und für euren Alltag, haben wir die wichtigsten Infos aus dieser Folge jetzt nochmal zusammengefasst in unseren 5 Tipps.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
Ja, Tipp Nummer 1, und das ist eigentlich erstmal der einfachste, aber mit auch der wichtigste. Lebensmittelqualität ist das Kriterium Nummer 1. Das heißt, umso höher die Qualität ist für eure Lebensmittel, umso weniger die verarbeitet sind, umso weniger unnötige, schlechte Stoffe da drin sind, umso leichter wird es euch auch garantiert fallen, auf eine gesunde Kalorienanzahl zu kommen, weil ihr dadurch automatisch einen viel besseren Sättigungseffekt haben werdet. Tipp Nummer 2, Need Calories erhöhen. Need Calories sind diese klassischen Non-Exercise Activities. Und das heißt einfach quasi nicht der klassische Sport, sondern was in eurem Alltag passiert. Und das sind ja auch ganz oft die Menschen, die man so kennt, der ist so hippelig oder der ist immer in Action. Ja, das verbrennt halt unglaublich viele Kalorien. Ich brauche nicht den ganzen Tag nervös mit den Beinen zucken, aber die 8000 Schritte, 9000, 10.000 Schritte am Tag zu gehen, die Treppe zu benutzen anstatt des Aufzugs, das macht einen unglaublichen Unterschied. Das unterschätzen, glaube ich, extrem viele Menschen da draußen. Ich kann in meinem Alltag sehr aktiv sein, ohne den Sport noch zusätzlich zu machen, der vielleicht bei vielen Leuten nicht immer so regelmäßig an der Tagesordnung ist. Tipp Nummer 3. Bitte Hände weg von diesen klassischen Fertiggerichten mit super viel Fructose. Denn gerade Fructose, ich rede jetzt nicht von den klassischen Früchten, davor habe ich gar keine Angst, sondern ich rede von den Softdrinks, von den Fruchtsäften, von irgendeinem Sirup oder ähnlichem Kram. Das ist das, was dazu führt, dass der Körper extrem irritiert wird, dass er sehr geneigt ist, gerade am Bauch, sehr viel mehr Fette einzulagern, gerade was dieses viszerale Fett angeht. Deshalb unbedingt darauf achten, das zu reduzieren, weil das ist echt ein Killer für den Körper. Tipp Nummer 4, ganz entscheidend, Eiweiß, Eiweiß, Eiweiß. Eiweiß sorgt dafür, extrem viele Kalorien nämlich schon auf der Strecke zu lassen. Denn wenn ich es schaffe, viel Eiweiß in meinen Alltag zu integrieren, verbrauche ich automatisch nur durch die Verstoffwechselung von Eiweiß schon immer von 100 Kalorien, die auf Eiweiß kommen, 20-30% allein schon, nur dadurch, weil es eiweißlastiger war. Und Tipp Nummer 5, satt essen ist die Devise. Das heißt, das oberste Ziel sollte es immer sein, wenn ihr das Thema Gewichtsreduktion, Abnehmen generell im Allgemeinen probiert anzugreifen, unbedingt, ihr müsst satt sein. Wenn ihr das nicht schafft, werdet ihr nicht durchhalten können. Und daran solltet ihr euch orientieren und darauf achten, die Lebensmittel auszuwählen, die eine hohe Nährstoffdichte haben, bei einer gleichzeitig relativ geringen Kaloriendichte Und dann bin ich garantiert abends auch glücklich und zufrieden und vermisse nicht noch Tausende von Kalorien.
Das hört sich gut an. Und weil Eiweiß ja so eine Wunderwaffe ist und uns satt macht und wirklich den Stoffwechsel auf Trab bringt, gibt es dazu auch die gleichnamige Folge bei Gesund gefragt, nämlich Wunderwaffe Eiweiß. Das ist die Episode 177. Die möchten wir euch gerne noch mal ans Herz legen. Hört mal rein. Also da gehen wir noch mal ganz gezielt auf die vielen, vielen Vorteile von Eiweiß ein. Ja, in diesem Sinne, habt eine schöne Zeit, bleibt schön gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Das war Gesund gefragt. Der Expertentalk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.